SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg, schönen guten Abend. Die Ermordung Walter Lübkes, der Bankrott der Investmentbank Lehman Brothers, die NSU-Morde und das Schweigen der Mittäterin Beate Zschäpe. Der Regisseur und Filmautor Raimund Ley nimmt solche Ereignisse der Gegenwart oder jüngeren Vergangenheit und macht daraus sogenannte Doku-Fiktion. Eine Mischung aus Interviews von tatsächlich Beteiligten und Spielszenen, die das erzählen, was nicht endgültig bewiesen ist oder wovon es keine Bilder gibt. Ley gilt als Meister dieses Genres und er ist heute Abend mein Gast in SWR 2 Tandem. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Was ist für Sie reizvoll an dieser Form, am Doku-Drama?
Ich glaube, es ist die Verbindung zwischen Schauspiel und einer starken journalistischen Ebene. Das finde ich sehr interessant. Auch dann über die Schauspieler in die Interpretation der Ereignisse zu gehen und natürlich Bilder dafür zu finden, eine eigene Wahrheit dafür zu kreieren. Man könnte auch sagen Haltung.
Was meinen Sie mit Haltung?
Naja, man muss natürlich ja auch zu jedem Projekt eine Haltung entwickeln. Wie erzähle ich das? Was erzähle ich? Aus welcher Perspektive stelle ich mich dem Thema? Und da muss man natürlich auch sagen, okay, wie gucke ich da drauf? Welche Nuancen gebe ich der ganzen Sache? Das ist ja keine objektive Nacherzählung.
Aber die scharfe Grenze, die andere Regisseure zum Beispiel ziehen zwischen den erzählten Szenen oder einer Fiktion, einer fiktionalen Geschichte und oder einer Dokumentation, die überschreiten sie ja.
Das glaube ich nicht, dass ich die überschreite. Ich glaube, diese Grenze ist auch selbst erfunden. In dem Moment, wenn ich mir von etwas ein Bild mache, interpretiere ich die Situation. Und ich glaube, das unterschätzen viele Kollegen, welche Wirkkraft sie da sozusagen an den Tag legen.
Herr Ley, aktuell arbeiten Sie an einem Film über einen der größten Skandale der bundesdeutschen Wirtschaftsgeschichte, die Bilanzfälschung und Insolvenz des DAX-Konzerns Wirecard. Was ist spannend an diesem Stoff?
Ja, es ist natürlich ein absolutes Wespennest, in das man da eintauchen darf und sich sozusagen mit den Leuten zu beschäftigen, die dieses Unternehmen geprägt haben, die dieses Unternehmen verlassen haben. Und ja, einmal darauf zu gucken, wie so ein Zahlungsunternehmen funktioniert hat und mit welchen Mitteln die groß geworden sind, das finde ich schon sehr faszinierend.
Wie aufwendig ist die Recherche für diesen Fall?
Eigentlich sind das ja generell für die Dokudramen sind die Recherchen massiv. Also auch hier für Wirecard haben wir zusammen mit den Kollegen von der FAZ, von Capital, massive Hintergrundgespräche geführt, haben uns mit vielen Leuten auseinandergesetzt und sind auch viele Leute getroffen, die wirklich auch Angst haben vor den Reaktionen der Geschäftspartner von Wirecard, die sogar körperliche Angst hatten. Das ist uns sehr selten passiert und wir haben sehr wenig Leute dann auch vor die Kamera bekommen, die direkte Geschäftspartner mit Wirecard waren, die negative Erfahrungen gemacht haben, die positive Erfahrungen gemacht haben. Heutzutage will sich keiner mehr sozusagen in diesen Schatten oder in die Sonne stellen von Wirecard. Niemand hat mit dieser Firma irgendwas zu tun gehabt. Keiner war da beschäftigt, obwohl da 6000 Leute beschäftigt waren.
Und Interna sind ja auch kaum nach draußen gedrungen. Mit wem haben Sie denn gesprochen?
Wir haben mit Leuten gesprochen, die sozusagen auch für Wirecard zum Teil in den USA ins Gefängnis gegangen sind, die dort illegales Glücksspiel abgerechnet haben über Firmen, die sozusagen mit Wirecard in Verbindung gebracht wurden. Sein Mann aus Amerika. Wir haben mit einem Boxpromoter gesprochen, der für Wirecard unterwegs war und hier und dort mal eine Ohrfeige verteilt hat, glaubt er sozusagen im Rahmen von Wirecard, damals des Vorstandsvorsitzenden von 2009. Wir haben mit Compliance-Anwälten gesprochen, wir haben mit Angestellten gesprochen, bis hoch ins Management, mit Beratern, die direkt an Masalek und Braun dran waren, aber die natürlich dann immer gesagt haben, nicht vor der Kamera, nur im Hintergrund. Das heißt, daraus haben wir praktisch den Film ausgeschöpft.
Also viele Menschen, die nicht mit Ihnen reden wollen, ein hochkomplexes, fast undurchsichtiges Thema, an das Sie sich da gewagt haben. Wann ist denn ein Thema generell für Sie interessant? Also was muss eine Geschichte haben, dass Sie sagen, daraus mache ich jetzt einen Film?
Naja, wie war es bei Wirecard? Bei Wirecard, ich glaube, das Dokudrama muss ja dann immer in die Details gucken. Wie sind die vorgegangen gegen Kritiker in ihren eigenen Reihen? Wie sind die mit Journalisten, wie sind die mit Shortsellern umgegangen? Und wie haben die sozusagen im Kern auf diese 1,9 Milliarden geguckt, die ja eigentlich da sein sollten, aber dann doch irgendwie nicht da waren? Und wir sind dann im Kern der Geschichte nachgegangen, haben in Manila auch drehen lassen, dort mit Geldwäschebeauftragten, um genau zu gucken, wie sich die Wirtschaftsprüfer dort vor Ort inklusive der Wirecard-Mannschaft hat täuschen lassen von Leuten wie Masalek oder vielleicht dann auch im Auftrag der Geschäftsführung von Wirecard.
Wie schwierig ist das, so ein komplexes Thema wie Wirecard? Selbst Fachleute aus der Finanzbranche blicken nicht wirklich durch, das in einen Film zu verpacken, den dann jeder verstehen soll. Oder verstehen können soll.
Ja, verstehen sollte. Also das ist, finde ich, auch eine absolute Herausforderung. Ich habe auch wirklich ein halbes Jahr gebraucht, um diese Geschäftsverhältnisse halbwegs zu verstehen, um mir die immer wieder von Kollegen, die im Wirtschaftsbereich von Stern, Kapital und der FAZ wirklich ja jahrzehntelang an solchen Sachen gearbeitet haben, sich das zu vergegenwärtigen. Ich glaube, man muss sich dann sehr stark drauf konzentrieren, was war das Geschäftsfeld von Wirecard, und das war ja eigentlich ein Payment Service. Die haben ja praktisch, wenn man etwas bestellt, haben sie sozusagen diese Verbindung zwischen Kunde und Händler geregelt. Das war im Kern, ganz simpel gesagt, deren Geschäftsfeld. Das, was es sehr kompliziert gemacht hat, war natürlich die Firmenzukäufe, das Aufblähen sozusagen von Budgets, das Aufblähen von Gewinnsituationen, die es gar nicht gegeben hat. Also Gewinne zu generieren aus Luftbuchung, um dann sozusagen hier in der Heimat oder in weltweit wieder neue Kredite generieren zu können. Natürlich ein total hochkomplexes Thema, was wir dann mit Christoph Maria Herbst und Franz Hartwig und Nina Kunzendorf umgesetzt haben und es immer wieder versucht haben, kleiner zu machen, runterzubrechen. Auch natürlich, verstehe ich nicht, will ich nochmal haben, müssen wir anders im Dialog nochmal arbeiten, damit die Leute auch draußen, ohne dass sie sozusagen dann bei Google erstmal 30 Seiten und 40 Artikel lesen, sozusagen einen Film auch wahrnehmen können. Und der fängt jetzt an, dass Franz Hartwig in die Kamera spricht und sich als Jan Masalek vorstellt.
Welche Informationen haben Ihnen denn am Ende gefehlt? Wo mussten Sie, dichten?
Gedichtet haben wir gar nicht in dem Zusammenhang, sondern uns fehlten einfach die Informationen. Wir haben uns sehr lange darum bemüht, Unternehmen zu finden, die erfolgreich mit Wirecard zusammengearbeitet haben. Es ging ja ganz normal um Abrechnung für irgendwelche Reiseunternehmen. Da haben die einfach sozusagen das Payment für die organisiert. Aber keiner wollte natürlich mehr mit uns reden und letztlich sozusagen ein positives Wort über die Firma verlieren. Und so haben wir uns in der Darstellung bei beiden Figuren, bei Masalek und Braun, auf das vorhandene Material verlassen und gestützt. Also auf lange Interviews, die Kollegen von Kapital zum Beispiel mit Herrn Braun gemacht haben. Und alles das, was Christoph Maria Herbst sozusagen als Texte im Film hat, speist sich aus den Reden und Vorträgen von Dr. Markus Braun.
Dieses Dokudrama über Wirecard soll in diesem Frühling laufen, ist also zeitlich sehr nah an dem Geschehen. Ein anderer Film, den Sie gemacht haben, war der über den Mord an Kassels Regierungspräsident Walter Lübcke. Auch da haben Sie schon gedreht, während der Prozess noch lief. Warum muss das so schnell gehen? Also wie groß ist der Zeitdruck bei diesem Genre generell?
Ich weiß nicht, ob der Zeitdruck generell bei diesem Genre so groß ist oder ob es darum geht, dass Redaktionen natürlich sehr früh sich entscheiden, solche Projekte an Land zu ziehen. Ich kann mich noch erinnern, wenige Tage nach der Ermordung von Walter Lübcke wurde ich gefragt, ob ich das rein dokumentarisch lösen wollte. Und da habe ich gesagt, das würde ich sehr gerne machen, weil ich natürlich, ich komme aus dieser Stadt, der das passiert ist, aus Kassel, und ich bin da dann auch sehr gern hin zurückgegangen, um mich damit auseinanderzusetzen. Dann hat sich das aber über ein Jahr hingezogen, haben wir komplett den Prozess betrachtet und sind die Aussagen zugespielt worden, sozusagen, die in dem Geständnis gefallen sind. Und so haben wir uns eigentlich immer näher an diese Figur rangearbeitet. Der Sendetermin ist dann leider noch während des Prozesses gewesen. Da hätte man bestimmt noch einen Monat warten können und das sozusagen am Ende des Prozesses als kleines Resümee senden können. Aber da waren einfach sozusagen die Sendeplätze sehr früh bestimmt und so ist, glaube ich, der Film dann Anfang Dezember gesendet worden.
Was das Dokudrama ausmacht, Herr Ley, ist ja die Mischung aus echten Interviews, aus dokumentarischem Material und gespielten Szenen. Welche Rolle übernehmen diese gespielten Szenen? Also füllen sie nur in Anführungsstrichen die Leerstelle aus, die sich auftut, wenn nicht genügend dokumentarisches Material da ist? Oder welchen Mehrwert sehen Sie noch in diesen Szenen?
Ja, also ich sehe es gar nicht so, dass man da die Leerstellen ausfüllt. Also wir machen einen Film über Anne Frank, gucken uns das Tagebuch an, gucken uns an, was können wir sozusagen an dem Anne Frank-Stoff umsetzen. Das heißt, wir füllen da ja nicht die Leerstellen, sondern wir gucken darauf wie auf eine ganz normale, fiktionale Erzählung. Dann bin ich bei Anne Frank, kann man sagen, einmal um die Welt gereist, irgendwie nach Holland, nach New York, nach Sao Paulo und habe sozusagen mit dem verbliebenen Zeitzeugen gesprochen und auf einmal kriegt der ganze Stoff eine ganz andere Wertigkeit, eine ganz andere Erdung und verhält sich dann auch ganz anders, als wenn man rein fiktional da drauf guckt. Ich finde es auch manchmal so, dass sozusagen das Interview manchmal die Fiktion manchmal schadet, manchmal, das kann man gar nicht richtig sagen. Also manchmal geht das gut ineinander über, manchmal funktioniert das überhaupt nicht. Jedes Dokudrama, jede Dokufiktion, jeder Dokumentarfilm ist immer wieder eine Herausforderung, um sich auch mit der Form zu beschäftigen. Ich habe ja viel früher mit Horst Königstein zusammengearbeitet, der beim NDR stand für viele Dokudramen. Der meinte auch immer, also jeder Film muss seine Form finden. Das Dokudrama ist sozusagen keine Rezeptur, die man aufschlägt. Also Fiktion, Interview. So funktioniert das nicht. Und so sehe ich auch die Arbeit nicht. Ich finde das jedes Mal wieder eine absolute Herausforderung und finde das dann interessant, als wir bei Anne Frank in Israel waren, in Tel Aviv waren, habe ich gedacht, okay, die Dame ist doch schon ein paar Mal dazu befragt. Und sie wird diese Geschichte erzählen, wie sie immer erzählt hat. Aber dann trafen wir in Sao Paulo noch eine Dame, die sozusagen Anne in Bergen-Belsen erlebt hat. Und auf einmal merkt man, dass der Weg sich gelohnt hat, diesen Moment zu sehen, zu hören, wie diese Frau beschreibt, wie sie Anne in dem Moment, in den letzten Tagen, ja vor ihrem Tod irgendwie noch einmal ein Gesicht gegeben hat. Und dann korrespondiert das manchmal mit dem Maler Emde, hat er ihre erste große Rolle drin gespielt, dann korrespondiert es mit der Situation. Wir haben Maler gedreht in Bergen-Belsen, einfach im Regen und dann diese Worte dazu, diese Erwartung von Anne ans Leben. Manchmal matcht das, wie man so modern sagt, manchmal verweigert sich das aber auch. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es gut sein kann, dass wenn die dokumentarische Ebene stark ist, dass sie fast das Fiktionale entsättigt, manchmal anreichert. Also ganz entschieden bin ich da in der Bewertung nicht.
Aber gibt es auch Momente oder Themenbereiche, die Sie eigentlich mit dokumentarischem Material erzählen könnten, weil sie es haben, sich dann aber dagegen entscheiden und eine gespielte Szene stattdessen nehmen, weil sie damit vielleicht das etwas emotionaler erzählen können?
Würde ich unumwunden zugeben.
Also welche Rolle spielt die Emotionalität da?
Ja, ich meine, beim Fernsehen, also entweder ist alles Krimi fixiert oder es ist alles emotional hochgejatzt, bis es nicht mehr geht. Also ich finde, bei der Form, mit der ich arbeite, entscheide ich dann wirklich manchmal, dann lasse ich einfach dem Interview mehr Raum und schmeiße dann auch einfach mal die gespielte Szene weg, weil bei vielen Filmen drehe ich die Interviews am Anfang und mache dem Team auch klar, auf was für ein Niveau wir uns hier bewegen. Also wo es hingeht, also was wir zu erreichen haben, auch in der Fiktion. Also da kann man sich nicht einfach verstecken und sozusagen so ein bisschen die Zeitzeugenerwartung so ein bisschen nachspielen. Das funktioniert nicht. Also da muss dann auch die Fiktion sehr stark sein. Also wir haben ja Sachen gemacht bei Eichmann mit Herbert Knaub oder bei Mörderische Entscheidung mit Matthias Brandt. Dann besteht auch wirklich der Anspruch, sozusagen da auf eine gemeinsame Ebene und auf eine gemeinsame Sprache mit dem dokumentarischen Material zu kommen.
Also die Besetzung der Spielszenen spielt auch eine ganz große Rolle. Das sind ja hochkarätige SchauspielerInnen, die sie da auch mit an Land ziehen für ihre Filme. Wie gerne machen die das? Wie gerne sind die dabei bei diesem Genre Dokudrama?
Ich erzähl mal eine Geschichte von 2005. Ich wollte unbedingt Christiane Paul besetzen in Nacht der großen Flut. Und die sagte dann zu mir, machst du das so wie beim ZDF, da so Reenactment-mäßig, Schreibmaschine groß, Hände klein und ich gehe durch die Tür. Sag ich, Christiane, lass uns einfach eine Figur erarbeiten. Es ist ganz wichtig, also auch, spiel nichts nach. Also die alte Geschichte, das ist ja beim Dokudrama gang und gäbe. Wir machen einen Film über Brahms, kleben uns einen Bart an, machen einen Film über Hitler, kleben uns noch einen Bart an. Das ist nicht die Form, wie ich das sehe. Auch wenn man mit Leuten wie Matthias Brandt zusammenarbeitet im Bereich mit Oberst Klein. Matthias ist ein ganz anderer Typ als der Oberst Klein. Das ist jetzt auch General bei der Bundeswehr. Sondern es geht darum, was macht er sozusagen aus den Fakten, aus der Situation? Herbert Knaub war auch nicht Eichmann. Ja, Herbert ist ein Riesenkerl, Eichmann war so ein dünner Hund. Ja, also, aber gleichzeitig hat Herbert sozusagen in der Interpretation dieses kranken Denkens von Eichmann eine Form und einen Weg gefunden, dass man diesen Täter spürt.
Sie gelten als besonders guter Interviewer. Für den Film über den Mord an Walter Lübcke zum Beispiel, Schuss in der Nacht, haben Sie auch in der rechten Szene recherchiert. Wie schwierig war es, dort Menschen zu finden, die mit Ihnen reden wollen?
Ich glaube, bei Schuss in der Nacht muss man noch einen Moment ausholen, weil das war ein sehr, sehr kleiner Film, der mit in der fiktionalen Situation mit Robin Sondermann und Joachim Kohl und Katja Bürkle mit 5 Drehtagen auskommen musste. Also das heißt, wir haben gesagt, okay, jetzt drehen wir die gesamte dokumentarische Situation um, tun so, als ob wir alle Zeit der Welt hätten, schmeißen das ganze Team raus, nehmen wieder das Mikrofon in die Hand, nehmen so eine kleine Micky-Macky-Kamera und gehen einfach mal auf die Straße und lassen uns Zeit mit der Gegend, mit der Betrachtung, gucken uns das näher an, fahren zum Neujahrsempfang der AfD und sagen, die fragen uns dann, wo seid ihr her? Dann sagen wir sind hier vom linksradikalen Fernsehen, von der ARD, dann lachen die so. Und dann sage ich, na und wie ist das so mit Herrn Lübcke? Und dann ziehen die aber auch komplett vom Leder und verteidigen nicht den Mord an Lübcke, sondern sehen sich natürlich so, wie die AfD das gerne sieht, sozusagen als Opfer und fangen dann auch auf einmal an zu reden. Wir standen da einfach rum und die redeten einfach, was das Zeug hergab und wollten sich einfach erklären, während draußen 1000 Leute von der Antifa standen und tot den Faschisten schrien.
Mein Gast heute Abend ist der Filmregisseur und Autor Raimund Ley. Geboren 1958 in Kassel, haben Sie, Herr Ley, in Ihrer Heimatstadt Film und Fernsehen an der Hochschule für Bildende Künste studiert. Wie sind Sie eigentlich zum Film gekommen?
Ich glaube, ich musste unbedingt mal die Schule schmeißen und habe mich dann für ein Kunststudium angemeldet, wurde dann absurderweise auch genommen und konnte mich dann so eigentlich dem Kino nähern. Aber ich glaube, es ging am Anfang auch sehr oft darum, dass man natürlich auch permanent im Kino war, sozusagen in den mit 15, 16 sich gegruselt hat im Exorzisten oder sich die verlorene Ehre der Katharina Blum angeschaut hat und irgendwie sozusagen da so seine erste Packung bekommen hat, wie inszenierte Wirklichkeit aussieht. Aber wie bin ich zum Film gekommen? Ja, weiß nicht, zu viel Lässig geguckt, keine Ahnung.
Kassel in den 70ern, was war das damals für eine Stadt, in der Sie dann zum Filmemacher wurden?
Naja gut, ich bin ja eher so ein Kind der 80er. Also wir haben dann Anfang der 80er als Filmstudenten ein Kino aufgemacht. Ich glaube, das hat uns alle sehr geprägt, also sozusagen vormittags schon deutsches Arthouse zu gucken oder Andy Warhol-Filme anzuschauen, alles von Rosa von Braunheim hoch und runter. Das hat uns, glaube ich, irgendwie sehr, sehr stark geprägt, irgendwie sozusagen Kino aufgemacht, Vater zu werden, dann sofort mit 24 den ersten Langfilm innerhalb des Studiums ohne Geld zu machen. Das war schon, hört sich jetzt ein bisschen abenteuerlich an, aber ein relativ schlüssiger Weg.
Aber das mit dem Kino finde ich spannend. Also Sie haben während des Studiums diesen Filmladen, also Filmladen Kassel hieß der, aufgemacht. Genau. Weil es in den anderen Kinos nicht die Filme zu sehen gab, die Sie sehen wollten?
Naja, es gab eine große Konkurrenz innerhalb der Stadt. Es gab einen großen Kinomonopolisten und dann gab es so eine kleine Filmwerkstatt daneben. Also nicht Filmwerkstatt, sondern so eine kommunale Filminitiative. Und wir wollten einfach Punkfilme von Derek Jarman sehen und wir wollten einfach moderneres Kino sehen und waren natürlich auch als Filmstudenten komplett vermessen und haben gesagt, okay, wir müssen jetzt auch einfach Kino aufmachen, damit unsere eigenen Filme dort gezeigt werden. Ich glaube, das war so eine mithin Mischkalkulation, die wir so ein bisschen aufgemacht haben. Natürlich vollkommen ohne Geld, ohne Grundfinanzierung. Gott sei Dank ist die Geschichte gut gegangen. Aus diesem einen Kino sind jetzt inzwischen 4 oder glaube ich 5 Kinos schon geworden. Die Kollegen betreiben das heute noch.
Der Nationalsozialismus und seine Folgen, also und die rechte Szene heute, das ist ja häufig Thema in Ihren Filmen. Woher kommt dieses Interesse? Hat das auch Ihren Ursprung in Ihrer Jugend?
Ich weiß nicht, ich glaube, das Thema hat sich ergeben. Vielleicht hat das Thema auch mich gesucht. Ich hatte eigentlich das Gefühl, nach den Filmen Kinder von Blankenese und Eichmann eigentlich keine Stoffe mehr zu machen, die in diese Richtung gaben. Dann gab es das Angebot, Anne Frank zu machen. Da habe ich lange gezögert. Und ja, ich glaube, ich kann mich dem Thema nicht entziehen. Ob das sozusagen von mir eingefordert wird, glaube ich nicht. Das wird eher, glaube ich, jetzt inzwischen an mich herangetragen.
Aber auch Ihr nächstes Projekt hat einen Bezug zum Nationalsozialismus. Es geht um Euthanasie?
Es geht um Euthanasie, ja. Es geht um die Kinder vom Bullenhauser Damm. Es geht um Kinder, die sozusagen zu medizinischen Experimenten hergezogen wurden und die am Ende des Krieges ermordet wurden, ja.
Wie behält man die Distanz als Regisseur bei so einem schrecklichen Thema?
Das ist nicht möglich. Ich kann das nicht anders sagen. Das ist nicht möglich. Man kann nicht Fotos von Kindern sehen und deren Schicksal recherchieren. Und man kann nicht dabei kalt bleiben. Das ist mir nicht möglich.
Wie beziehen Sie in Ihren Filmen Stellung zu den Themen? Auf den ersten Blick tun Sie das ja nicht, weil Sie ja als Dokumentarfilmer, als Dokumentarregisseur auch eine gewisse Distanz haben und sachlich erzählen.
Sicher, aber natürlich ist die Auswahl der Themen, wenn man etwas macht, wie über die ermordeten Kinder am Bullenhauser Damm in Hamburg, in dem Moment, wo man das Thema aufgreift, bezieht man ja schon Position, dass man diese Geschichte erzählenswert hält und sich diese Geschichte als Regisseur zumutet. Und natürlich haben wir auch in Filmen wie Wirecard oder Schuss in der Nacht eine Haltung, die vorgibt, solche gesellschaftlichen Themen zu erzählen. Aber gleichzeitig lassen wir auch gerade bei so Filmen wie Schuss in der Nacht sozusagen dem Zuschauer den Raum, nochmal zu erfahren, wie dieses Denken von dem Mörder zustande kam, wie der sich sozusagen diesen Walter Lübcke, diesen Regierungspräsidenten, der sich für Flüchtlinge dort eingesetzt hat, wie der sozusagen diesen Mann in sein Fadenkreuz genommen hat.
2006 hat Raimund Ley den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Dokumentation gewonnen für seinen Film Die Nacht der großen Flut. Und spätestens seitdem gilt er als Meister des Dokudramas. Herr Ley, welche Rolle spielt Ihre Frau Hanna bei Ihrem Erfolg?
Maßgeblich. Also wir arbeiten seit 10, 12 Jahren gemeinsam an den Büchern und wir machen im Endeffekt fast die Filme auch zusammen. Also irgendwann trennt sich das nochmal und ich gehe dann in die Regie, aber diese Filme spielen alle bei uns zu Hause. Die Filme sind zum Großteil aus der Feder von Hanna und mir. Oder wir adaptieren Bücher und verändern sie dann aber eigentlich noch sozusagen, um ja sie sozusagen in unserer Art und Weise umzusetzen. Hannas Einfluss auf die ganzen Stoffe ist absolut maßgeblich und zum Teil ist sie einfach auch die bessere Autorin.
Sie gelten als Perfektionist. Ich versuche mir vorzustellen, wie dann eine Zusammenarbeit zwischen zwei Eheleuten funktioniert, ohne dass es ja zum großen Bruch kommt.
Ja, die Frage stellen wir uns auch immer, wie kann das eigentlich funktionieren? Bei den Auseinandersetzungen, die wir führen zwischen Schulbrotschmieren für die Kinder und sozusagen den Thematiken innerhalb unserer Bücher oder innerhalb unserer Filme. Also ich habe das bisher auch noch nicht klären können, aber es funktioniert und ich hoffe, dass es auch weiterhin funktioniert. Gleichzeitig, ja, versuchen wir sehr stark aufeinander zuzugehen. Wir teilen ja auch dann manchmal die Filme ein. Sie schreibt die Männer, ich die Frauen oder umgedreht und wir spielen uns die Bälle zu. Ich glaube, wir haben irgendwann gelernt, nicht mehr so sehr auf den Satz zu achten, der dann vielleicht in der nächsten Fassung fehlt, den dann vielleicht meine Frau gestrichen hat oder ich meiner Frau im Text gestrichen habe. Also ich glaube, das ist komische Wort heißt, ich glaube, ich Verzeihen und Empathie und das funktioniert ganz gut. Manchmal.
Offensichtlich auch öfter mal. Sie sind freier Regisseur. Das heißt, Sie müssen Ihren Stoff an den Mann, an die Frau bringen, Redakteure, Produktionsfirmen überzeugen. Wie schwer oder wie leicht fällt Ihnen das?
Naja, das kennen wir ja alle. Manchmal ist es einfach so, dass die Stoffe, die man unbedingt will, die entfernen sich von einem und die Stoffe, die man immer meiden möchte, kommen immer näher und immer näher. Wir haben oft sehr viele Stoffe entwickelt über Peter Frankenfeld, über Susanne Albrecht, RAF, eine lange Serie geschrieben über die Reeperbahn, die uns dann andere vor der Nase weggenommen haben. Also das sind alles wirklich harte Bandagen. Ja, also in diesem Geschäft gibt es ja wirklich extreme Ränkespiele, extremes Misstrauen, Hinterhalt, alles, was man braucht oder nicht braucht, gibt es in diesem Business. Und es ist schwierig, seine Themen durchzusetzen. Manchmal ist es gut, ein Thema nicht zu mögen oder ihm distanziert gegenüberzustehen und es dann erst sozusagen ja viel kritischer zu bearbeiten. Ja, also
ist das leichter geworden durch die vielen Auszeichnungen, die Sie für Ihre Filme bisher schon bekommen haben?
Nein, glaube ich nicht. Also das ist nicht leichter geworden. Also ich glaube, man merkt, dass wir solche Sachen handeln können. Also wir können solche Sachen erarbeiten, wir können solche Sachen umsetzen. Aber es ist nicht leicht, Projekte durchzusetzen. Vor allen Dingen in diesem Bereich, wo die Budgets wirklich sehr gering sind und die Ansprüche an die Stoffe aber sehr hoch. Also es ist überhaupt nicht leichter geworden. Aber gleichzeitig sind wir natürlich noch dabei und arbeiten an solchen Stoffen ab. Also natürlich, klar, ein Preis bringt immer sozusagen Ansehen und eine Nominierung jetzt, wie für Grimme, bringt Ansehen. Das kann man nicht so wegwischen, klar.
Aber es ist keine Garantie, dass der nächste Stoff auf jeden Fall genommen wird. Jetzt sind Sie schon so lange dabei. Wie hat sich denn das Interesse der Zuschauer an dokumentarischen Filmen verändert? Ich habe ja das Gefühl, es hat zugenommen durch die Streaming-Plattformen.
Ja, extrem. Also es ist absolut im Aufwind. Man merkt das sozusagen in den Anfragen. Man merkt es auch sozusagen, wie die Firmen sich verändern, wie die Filmfirmen sich verändern, wie die dokumentarischen Stränge aufgebaut werden. Also es hat neues Leben bekommen. Die Leute sind über die Streamingdienste sehr interessiert, wieder an dokumentarischen Stoffen, sind interessiert auch an der Umsetzung von gesellschaftlichen Phänomenen. Das interessiert schon sehr und wenden sich ein bisschen von der Fiktion ab. Aber das ist wirklich marginal, glaube ich.
Hin und wieder drehen Sie auch nochmal einen Tatort. Also reine Fiktion. Ist das sowas wie Erholung für Sie?
Naja gut, es ist zwischendrin schon mal schön, irgendwie rein fiktional zu arbeiten, aber gleichzeitig ist ja auch bei Tod einer Kadettin oder bei dem Tatort, dem Borowski-Tatort, ist ja die Grundierung ja auch eine hochjournalistische, die erarbeitet werden muss. Also deswegen ist die Entspannung ein bisschen da. Man arbeitet in einem vorgegebenen Format, wo Leute schon lange daran gearbeitet haben, mit Schauspielern und einem ausgeruhten Budget. Das ist vielleicht etwas einfacher, weil solche Budgets wie bei Schuss in der Nacht oder auch bei Wirecard sind immer sehr anstrengend. Man muss mit wenig Drehzeit zurechtkommen. Wirecard realisieren wir mit 10 fiktionalen Drehtagen. da bleibt einiges auf der Strecke.
Raimund Ley ist freier Regisseur und Autor und hat sich vor allem durch seine Dokudramen einen Namen gemacht. Sein jüngster Film, Der große Fake über den Wirecard-Skandal, wird übrigens Ende dieses Monats auf der Streaming-Plattform TV Now zu sehen sein. Herr Ley, viel Erfolg dafür und für alle weiteren Projekte natürlich auch. Und vielen Dank, dass Sie heute Abend unser Gast waren.
Vielen Dank.
Redaktion der Sendung hatte Fabian Elsässer, die Musik hat Moritz Celius zusammengestellt und für die Technik war Sonja Röder verantwortlich. Ich bin Frauke Oppenberg, machen Sie es gut.